Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert am Mikrofon herzlich willkommen zu Ballett, die Glasmenagerie nach Tennessee Williams, ein neuer John Neumeier-Abend in Hamburg. Antike auf Französisch, Frankfurt bietet als echte Ausgrabung Gabriel Faurés einzige Oper, Penelope aus dem Jahr 1913. Und wir haben das Lebenswerk des Renaissance-Malers Hans Baldung Green im Programm. Zuerst die immer lauter werdenden Forderungen nach mehr Schutz für wertvolle Kunstobjekte in staatlichen Museen, eine Woche nach dem spektakulären Diamantendiebstahl von Dresden. Die Ermittler sind sich sicher, dass vier Täter an dem Juwelendiebstahl aus dem Grüngewölbe beteiligt waren. Es gibt Überwachungskameramitschnitte und Klarheit darüber, was fehlt. 11 prominente Schmuckstücke, eine Gruppe gestohlener Rockknöpfe mit Brillanten und Diamanten und 2 weitere Objekte. Ein schnelles Umdenken bei der Sicherheit in Museen fordert der Hamburger Kriminalwissenschaftler Daniel Zerbin, Professor an der Northern Business School NBS. Zerbin hat vor seiner Laufbahn als Kriminologe den Aufsichtsdienst bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz geleitet. Er kritisiert den Umgang verantwortlicher Stellen mit dem Dresdner Kunstraub und der Sicherheit als naiv. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, was für ihn daran genau naiv ist.
Ja, ich glaube, das gesamte Denken gerade in der Führungsspitze bei Museen oder auch anderen Organisationen geht dahingegen, dass Sicherheit so als Antagonismus zur Freiheit verstanden wird. Dass dann der Kunstgenuss oder das Erlebnis halt nicht eingeschränkt werden soll wegen der Sicherheit, weil es vermeintlich dazu Einschränkungen kommen sollte. Und das ist natürlich unterm Strich dann naiv, wenn es um die Sicherung der Kunst geht. Man ist auch sehr skeptisch gegenüber Sicherheitsleuten, insbesondere dem Sicherheitspersonal. Und da sollte unbedingt ein Paradigmenwechsel herbeigeführt werden.
Es kursiert in Sachsen auch ein offener Brief, der das kritisiert. Der zitiert so eine Tradition, dass zu DDR-Zeiten Polizisten quasi auch versteckt im Albertinum zum Beispiel untergebracht waren bei den interessantesten Vitrinen. Das wollen die nicht wieder haben, die Zeiten, aber sie erinnern doch daran. Also plädieren Sie auch für Polizei in Museen?
Nein, für Polizei im Museum plädiere ich nicht. Ich bin auch noch Lehrbeauftragter bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Das kann die Polizei gar nicht leisten. Wenn Sie sich mal angucken, die meisten Länder, und Polizei ist ja Ländersache, bildet ihre Polizisten in Fachhochschulen aus. Also die haben alle einen Bachelorabschluss. Und die sollten jetzt, ich sag mal, mit einem akademischen Abschluss dann Vitrinen bewachen. Also das rentiert sich nicht und das würde auch nicht effizient sein. Also es gibt ausgebildetes Personal. Man hatte früher Angestellte im Museum. Im Zuge dieses Neoliberalismus hat man das natürlich verändert. Die Sachen sind outgesourced worden. Das machen mittlerweile Sicherheitsfirmen, also Unternehmen der Sicherheitswirtschaft, mit den Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben. Das ist ein Kostenfaktor. Die sogenannten Aufsichten oder dann auch der Wachdienst in der Nacht kostet natürlich Geld. Da will man sparen. Das ist ein Niedriglohnsektor. Man hat eine hohe Fluktuation. Und das sind sicherlich die Nachteile. Man muss versuchen, da eine Verbesserung herbeizuführen, vielleicht durch so eine Binnenoptimierung. Aber sicherlich muss die Sache im Kopf anfangen, dass man Sicherheit stärker in den Fokus richtet.
Und ganz konkret, wer bekommt denn dann zum Beispiel eine Waffe, eine Pistole, mit der er hoffentlich nie schießen muss?
Ja, also ich kenne es nicht von Museen. Also früher war es so, bei der in den staatlichen Museen zu Berlin, um die Jahrhundertwende, da sind da die Aufsichten mit Säbeln rumgelaufen. Also es gab schon mal eine Bewaffnung. Das muss man auch nicht flächendeckend machen. Da muss man etwas klüger von der Taktik und Strategie rangehen. Man muss nicht alle bewaffnen. Es gibt sicherlich auch, die Masse sollte sicherlich unbewaffnet sein. Aber man muss sich überlegen, wie man auf die neueren Bedrohungen dementsprechend reagiert. Und wenn sich das jetzt verstärkt, insbesondere wenn die organisierte Kriminalität sich weiter in diesem Feld betätigt, muss man darauf reagieren. Da kann man mit Reserven arbeiten, man kann einzelne Mitarbeiter im Einsatzwert verbessern und man muss insgesamt betrachtet da intelligenter vorgehen.
Wo ist denn für Sie da die größte Schwachstelle in der Identifikation des Sicherheitspersonals mit den zu bewachenden Objekten oder an welcher Stelle?
Ich glaube, das größte Manko ist in der Führung und in der Ausbildung der Sicherheitskräfte. Also prinzipiell ist der Mensch ja lernfähig Und sicherlich auch, was die Bezahlung angeht, es war ja in der Vergangenheit so, dass dieser ganze Sicherheitsbereich dem Wirtschaftsministerium unterstand. Das soll jetzt dem Innenministerium unterstehen. Da sind so ein paar kleine Baustellen, die ja noch verändert werden müssen. Aber prinzipiell Führung dieser Leute und dann deren Ausbildung sind ganz essentiell, damit diese auch darauf reagieren können.
Die Warnungen und Einschätzungen eine Woche nach den Diamantendiebstählen von Dresden vom Kriminalwissenschaftler Daniel Zerbin. Das Hamburg-Ballett lässt das Lebensgefühl in den US-amerikanischen Südstaaten im Jahr 1944 wieder hochkommen, in einem John-Neumeyer-Ballettabend nach dem Theaterstück »Die Glasmenagerie« von Tennessee Williams. Sehnsüchte in einer kleinbürgerlichen Welt, aus- und eingelagert in die Betrachtung einer zerbrechlichen Glasfigurensammlung. Es geht um Glücksvorstellungen und Homosexualität, um harte Arbeitswelt und träumerische Reisen. John Neumeyers Ballettadaption bietet für unseren Rezensenten eine gelungene Wanderung zwischen diesen Welten. Andreas Berger hat die Uraufführung gesehen.
Sanft und sacht breitet sich die Musik von Charles Ives aus und mit ihr der Blick des Dichters Tennessee Williams. In John Neumeyers Choreografie schaut er von einer Feuerleiter übers schillernde Meer und entdeckt dort einen kleinen Jungen, die eigene Kindheit. Orte und Zeitebenen sind wieder mal verschränkt in John Neumeyers jüngster Uraufführung mit dem Hamburg-Ballett der Glasmenagerie nach Tennessee Williams. Neumeyer ist ein Meister solcher autobiografisch gefärbten Psychodramen und das plastische Theater, das sich Williams einst erhoffte, ist nirgends in besseren Händen als bei Neumeyer und seiner charakterstarken Company. In seiner kleinen Meerjungfrau hatte er einst den Dichter Andersen übers Meer geschickt. Diesmal ist es Tennessee Williams, verkörpert von Edwin Rebazov, während Felix Paquet dessen alter Ego tanzt, die von Tennessee geschaffene Bühnenfigur des Tom. Der lebt mit Mutter Amanda und Schwester Laura allein und muss sie durch den hart getakteten Job in einer Schuhfabrik ernähren. Tom malt aber lieber unterm Tisch und bringt so die streng funktionierenden Arbeiter aus dem Rhythmus, die nun Entrechats und Pirouetten einbauen. Er ist ein verträumter Störenfried. Auch Schwester Laura passt nicht in die Arbeitswelt. Während die auf Spitze trippelnden Sekretärinnen Schlange stehen, um ihr Getipptes abzuliefern, gerät sie mit ihrer Gehbehinderung ins Hintertreffen. Neumeyer hat eine brillante Idee, Lauras Andersartigkeit zu zeigen, und ersetzt an einem Fuß den Spitzen durch einen Damenschuh, in dem sich zugleich ihre Hemmung zeigt, den Schritt in die erwachsene Weiblichkeit zu tun. Die zusätzliche Krücke wäre entbehrlich gewesen. Alina Kojokaru tanzt Laura so hinkend als unerwecktes Mädchen, aber in ihren Träumen, etwa während eines Kinobesuchs, hebt sie mit zwei Spitzenschuhen schwerelos in eine andere Wirklichkeit ab. Hinter dem weiß gekleideten Filmbo, in dessen Armen sie sich träumend wähnt, steckt bei Neumeyer der Basketballstar Jim, den auch Tom anhimmelt. Was in Williams Stück nur angedeutet ist, zeigt Neumeyer ausführlich die Homosexualität Toms. Hinreißend, wie variantenreich er die Annäherung an Jim gestaltet. Christopher Evans, obwohl eher Latin Lover als Muskelpaket, spielt mit sympathischer Unbefangenheit den zwischen Neugier und Geschmeicheltsein changierenden Kumpel, der aber Toms Beinschere lieber entflieht. Tom landet in Malvolios Magic Bar, die man von Gemälden Edward Hoppers zu kennen meint, die Lederkerle darin von Tom of Finlands Homo-Fantasien. Mit einem Tuch umgarnt Malvolio, Marc Jubete, Tom. Eine Szene spannungsvoll verzögerter Bewegungen, die sich in plötzlichen Zugriffen entladen. Doch zu Hause wartet die Familie. Jim wurde eingeladen, ist als Mann für Laura ausgeguckt. Synchron dreinhüpfend mit Tom charmiert er zunächst die Mutter. Patricia Fritzer gibt ihr kurz verträumte Würde. Jim lässt Laura auf seinen Schultern fliegen. Sein Kuss aus reiner Herzlichkeit ist für sie die Erfüllung und führt zur Ohnmacht. Verlegen im Rückzug zerbricht er das Einhorn ihrer Glasmenagerie, ihres Ersatztraumlands. Er ist froh, mit seiner hereinschneidenden rosa Verlobten fliehen zu können. Mutter und Schwester lagern auf Toms Knien. Mit den Händen ertastet er die unsichtbaren Wände, die ihn einsperren. Es wird klar, wenn er als Künstler und Schwuler leben will, muss er die kleinbürgerliche Enge verlassen. Bei Williams gab es noch keine Patchwork-Lösung. Paquet tanzt das so kraftvoll intensiv wie Kojokaru. herzzerreißend, wie Laura unter dem Leuchter kauert und bei Tennessees Erscheinung die Lichter ausbläst. Die Schwester hatte in Tennessees Leben keinen Platz mehr, aber sie blieb doch in seinen Gedanken, wurde Auslöser dieses Stücks. Neumeier hat dies einfühlsam und in kunstvoller Überblendung spürbar gemacht. Einhelliger Applaus.
Andreas Berger über die Glasmenagerie, das neue Neumeier-Ballett in Hamburg. Der französische Komponist Gabriel Fauré ist Zeitgenosse Debussys und man kennt ihn vor allem wegen seiner Kammermusikwerke, seiner Lieder und Klavierstücke. Aber es gibt auch eine große Oper von ihm, 1913 uraufgeführt, Penelope. In meinen Opernführern fand ich über Faurés Penelope nichts. Also so viel, es ist die antike Geschichte einer Frau, die 20 Jahre lang aushalten muss bis zur Rückkehr ihres Odysseus. 20 Jahre, in denen sie weit mehr tut als warten. Nervende Nebenbuhler gibt's ja genug. Die Oper Frankfurt bringt die fast nie gespielte Fauré-Oper heraus in der Regie von Corinna Tetzel. Bei der Premiere unter dem Dirigat von Johanna Malwitz klang das am Sonntag so. Man sieht eine moderne Frau, die um Selbstbestimmung ringt. Die Frage an Jörn Florian Fuchs, was gibt es da alles zu entdecken, auch an flirrendem Impressionismus?
Ja, zunächst mal ist interessant, dass es Leitmotive gibt für die Hauptprotagonisten, für den Ulysses, für die Penelope, um jetzt mal die deutsche Aussprache der Protagonisten zu verwenden. Also die Geschichte ist ja sattsam bekannt, ist hier auch von Fauré nicht irgendwie groß umgestellt worden. Es geht im Grunde genommen um dieses sehr, sehr lange Warten. Das sind ja 20 Jahre in der Geschichte und in der Oper sind es praktisch knapp 2 Stunden, inklusive dem Gemetzel an den Freiern, die Penelope umschwirren, bis dann Ulysse kommt als großer Rächer. Und so ist das ganz traditionell, auch im Grunde genommen von der Struktur her erzählt. Und Fauré findet dazu neben diesen Leitmotiven, die allerdings etwas vorsichtiger und verflochtener sind als etwa bei Wagner, erfindet er eine Musik, die eine ganz schöne Balance hat zwischen dem sehr fein hingetupften Passagen, sehr lyrischen Momenten und großen Orchesterausbrüchen, auch einer gewissen Düsternis immer wieder, gerade in den kurzen, ja, Zwischenspielen, Orchester-Tutti-Passagen. Das ist schön erstmal und wirklich toll anzuhören, geht einem direkt irgendwie auch in den Gehörgang ganz gut hinein, ist allerdings über diese 2 Stunden dann doch erstaunlicherweise zu monoton und zu wenig Musik dramaturgisch gedacht, weswegen die Dirigentin Malwitz auch in einem Interview sagte, also spielpraktisch ist da auch nicht alles und sie musste daran wirklich arbeiten, um daraus einen Opernabend zu machen, der auch musikalisch wirklich funktioniert. Also auf den Punkt gebracht, Fauré war ein guter Komponist, aber nicht ein genuiner Opernkomponist.
Und welchen Bogen, um im Odysseus-Bild zu bleiben, spannt die Regisseurin Corinna Tetzel erstmals auf der großen Bühne als Regisseurin, vorher Regieassistentin in Frankfurt?
Das ist leider ein eher kleiner Bogen. Wir sind auf einer Terrasse auf einem Hochhaus und sehen dort eine verrostete Satellitenschüssel. Wir haben dort ein paar Bierflaschen etwa und es kommt so eine Partygesellschaft von heute, Manager aus unterschiedlichen Generationen in Anzügen hier hinauf und die verschwinden dann auch immer mal wieder und alles spielt in diesem vielleicht sozusagen im Bankermilieu in einem nicht ganz so guten Stadtviertel von Frankfurt, wo man so ein bisschen den Elends- oder Ekel-Schick feiert und in einer schmuddeligen Gegend eben sich da amüsiert und auch gewisse Kämpfe austrägt, Stichwort eben die Freier, die dann abgeschlachtet werden. Das ist aber in der Sicht von Corinna Tetzel sehr unaufregend, das ist sehr, sehr gediegen. Man hat den Eindruck, dass eigentlich alle Figuren ständig sehr statisch sind und auch verharren und auch die Begegnung zwischen den beiden großen und Liebenden, die wird, finde ich, für mich auch wirklich zu bieder und nicht wirklich überzeugend dargestellt. Da springt kein richtiger Funke über. Was wiederum passt zum Finale, was ja eigentlich ein Happy End ist, ist hier keines. Ulysses geht einfach weg, die Feuertreppe klettert da irgendwie wieder runter, während Penelope zusammensackt und dann ist Licht aus. Warum das jetzt ist, also wie dieser Schlussmoment motiviert ist, das hat sich mir tatsächlich doch gar nicht erschlossen.
Das klingt nach vielen Ecken, also wenig Antikes offenbar mit Satellitenschüsseln, dann französische Sprache. Ja. Wie gehen Sie denn damit um? Wir hören doch mal vielleicht noch ein paar Takte rein mit der Verständlichkeit von Text, von Musik, von Geschichte. Ja, da sind ja auch die Sänger gefragt, um überhaupt noch rüberzukommen bei so viel schwerem Blech. Geht das auf?
Das geht ziemlich gut auf. Paula Murray und Eric Laporte als Penelope und Ulysse. Die beiden machen ihre Sache ebenso gut wie auch die ganzen Figuren in den zahlreichen kleineren Partien. Das funktioniert schon. Die haben auch ein ziemlich gutes französisches Schicht draufgepackt. Es ist eher so ein Hördrama. Man lehnt sich zurück, schließt auch durchaus mal die Augen. Das habe ich auch getan und hört eben dem zu. Es ist sozusagen eine Wiederentdeckung, die eher ein bisschen ist, was für Spezialisten, die sich ja jetzt nicht auf den großen Bühnen wieder gespielt wird. Und ein Wort noch zu Johanna Malwitz. Da ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wenig französisches Flirren für mich und zu sehr deutsches Blech. Aber alles in allem bin ich immer ganz froh, dass man eben so eine Entdeckung mal machen kann und damit eine Repertoirelücke in einer doch guten Besetzung schließen kann, wie das in Frankfurt der Fall war.
Jörn Florian Fuchs über Gabriel Faurés einzige Oper Penelope. 1913 uraufgeführt, jetzt in Frankfurt. Dass die staatliche Kunsthalle Karlsruhe dem Renaissance-Künstler Hans Baldung Green die weltweit bislang einzige große Ausstellung widmete, ist 60 Jahre her. Jetzt gibt's eine Neuauflage. Dasselbe Museum präsentiert den Maler aus dem Umfeld Dürers in einer großen Landesausstellung Baden-Württemberg. Karlsruhe besitzt einige wichtige Werke Baldungs in der eigenen Sammlung und konnte etliches hinzuleihen. Worauf der Ausstellungstitel »Heilig, unheilig« hindeutet, dass der 1484 in Schwäbisch Gmünd geborene Maler sowohl religiöse als auch weltliche Themen behandelte. Neben seinen Altarwerken sind besonders die sexuell aufgeladenen Hexendarstellungen berühmt, in den 1980er Jahren heftig kritisiert von der feministischen Kunstgeschichtsschreibung. Karlsruhe blickt nun auf das gesamte Lebenswerk Hans Baldung Greens. Christian Gampert hat sich das angeschaut.
Schon das filigrane Selbstporträt des 18-Jährigen, das die Ausstellung eröffnet, zeigt ein ungeheures Selbstbewusstsein. Der 1484 vermutlich in Schwäbisch Gmünd geborene Hans Baldung, wegen seiner grünen Kleidung Green genannt, arbeitete in Albrecht Dürers Werkstatt in Nürnberg und fiel schon da durch eigenständige Bildideen auf.
Man hat Hans Baldung Green früher einen Dürer-Schüler genannt. Das vermeiden wir, diesen Begriff, und nennen ihn lieber einen Dürer-Mitarbeiter, denn er kam im Grunde genommen schon als ein kompletter Künstler nach Nürnberg 1503,
sagt Kurator Holger Jakob Friesen. Während Dürer sich am Harmonieideal der Antike orientiert, in Körperbau und Perspektive, treibt Baldung seine Bilder sehr bald kompositorisch ins Extrem, mit länglich verformten, leidenden oder obszönen Figuren, die auch seine grandiosen Holzschnitte bevölkern. Diese sehr eigenwillige, psychologische, manche sagen manieristische Weiterentwicklung der Bildsprache der Renaissance regte später auch moderne Maler an, vor allem die Expressionisten. Die Karlsruher Ausstellung führt zunächst Baldungs religiöse Malerei vor. Das aus drei amerikanischen Sammlungen wieder zusammengeführte Retabel für die Straßburger Johanniterkommende 1509 zeigt den in mystischer Andacht versunkenen Papst Gregor den Großen, dem der leidende, blutende Christus ganz körperlich auf dem Altar erscheint. Dann die monumentalen Glasfensterfiguren für die Freiburger Kartause. In Baldungs Hochaltar für das Freiburger Münster sieht man, ähnlich wie in Matthias Grünewalds fast zeitgleich entstandenem Isenheimer Altar, eine Kreuzigung mit expressiv verzerrten, gewundenen Leibern vor düster nachtschwarzem Himmel. Der Altar wird in Karlsruhe auf einem Riesenmonitor als digitales Wunderwerk vorgeführt, auf dem man die Einzeltafeln vergrößert herbeizaubern kann. Man konnte bei Baldung nie sicher sein, dass in seinen Bildern nicht auch eine Aufforderung zum Ungehorsam versteckt war. Seine Hexendarstellungen sind einerseits und offiziell als Warnung vor dem bösen, verworfenen, sexuell Schrankenlosen gemeint und gleichzeitig sind sie natürlich erotisch erregend und fast eine explizite Einladung dazu, einmal über die Stränge zu schlagen. Wer jedenfalls heute seine zwei Hexen aus dem Jahr 1523 anschaut, der sieht zwei schmeichelnd gülden gemalte, attraktive, sich verführerisch räkelnde Frauenkörper, wie sie heute als Pin-ups in jedem Spind hängen könnten, wenn da nicht der giftige kleine Drache wäre, der im 16. Jahrhundert vor der Syphilis warnt. Andererseits bewegt sich Baldung absolut im Rahmen des mythologisch oder religiös Vorgegebenen, und zwar künstlerisch mit höchster Meisterschaft, meint Kunsthallendirektorin Pia Müller-Tamm.
Bei Baldung ist es nie so einfach. Wir haben es nicht mit einem Entweder-Oder zu tun, sondern mit ja in gewisser Weise mehrfach kodierten Bildern. Bilder, die heilig und unheilig in einem sein können. Man schaue sich nur die Madonna mit den Papageien an. Das ist eine heilige Darstellung, die gleichzeitig eine doch sehr, sehr sinnlich erotische Gegenwart hat.
Die kalkbleiche, also reine Madonna von 1533, an deren Brustnippel das Christuskind sehr explizit lutscht, ist als Maria Laktanz durchaus erotisch aufgeladen, zumal ein Papagei, Symbol des Unkeuschen, ihr in den Hals zu beißen scheint. Die Karlsruher Kuratoren inszenieren dann einen grandiosen Hexensaal, Hexensabbat, in dem einerseits verrenkte Frauenleiber von einem Drachen per Zunge von hinten penetriert werden, andererseits der klappernde Tod jungfräuliche Mädchen umklammert, Wollust und Vanitas. In dieser Spätphase war Baldung schon betuchter Bürger in Straßburg. Als die Reformation die Stadt erreichte, hatte er dann auch weltliche Themen in petto, Porträts wichtiger Patrizier, die sieben Lebensalter der Frau, mythologische Themen. Diese tollkühne Ausstellung zeigt fast alles, was man sich an Themen und Techniken zu diesem oberrheinischen Meister wünschen kann, mit grandiosen Vergleichsbildern von Dürer und Lukas Cranach dem Älteren, vor allem zum Sündenfall. Das Beste, was man derzeit im Südwesten sehen kann.
Heilig, unheilig. Christian Gampert über Hans Baldung Green in der Kunsthalle Karlsruhe. Und jetzt ist Jörg Biesler zu hören mit weiteren Themen aus der Kulturwelt.
Zuerst mit einer Fortsetzung in Sachen Krise des Nobelkomitees der Schwedischen Akademie. Am Freitag werden ja die Literaturnobelpreise 2018 und 2019 feierlich übergeben. Heute hat die Akademie mitgeteilt, dass zwei externe Experten des Komitees nach nur knapp einem Jahr ihre Posten räumen. Die Schriftstellerin Gun-Britt Sundström und ihr Kollege Christopher Lerndor wollen das Komitee vor Beginn der Arbeit an der Literaturnobelpreisvergabe 2020 verlassen. Der ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, schreibt, dieser Entschluss sei bedauernswert. Beide seien sehr wertvoll für das Nobelkomitee gewesen. Lerndor begründete seinen Entschluss mit unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie schnell der Veränderungsprozess bei der Akademie nach dem Skandaljahr 2018 vonstatten gehen müsse. Ihm gingen die Veränderungen zu langsam. Dafür fehle ihm die Geduld, schrieb er in der Zeitung Svenska Dagbladet. Gun-Britt Sundström schrieb in der Zeitung Dagens Nyheter, ein Grund für ihren Rückzug sei die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke. Die Wahl Handkes, so Sundström, habe nicht allein etwas mit Literatur zu tun, sondern werde innerhalb wie außerhalb der Akademie so interpretiert, dass Literatur etwas sei, das über Politik stehe. Diese Ideologie ist nicht meine, schrieb Sundström. Nach den Querelen um das mittlerweile ausgetretene Mitglied Katharina Frostensen und ihren Mann Jean-Claude Arnault sowie der damit einhergehenden tiefen Krise hatte die Schwedische Akademie das Nobelkomitee Ende 2018 um 5 externe Mitglieder erweitert. Nach den beiden Rückzügen in der Woche der Preisverleihung am Freitag und der anhaltenden Kritik an der Entscheidung für Handke kann von einem Ende der Krise wohl noch nicht gesprochen werden. Das Zentrum für politische Schönheit hat heute vor dem Reichstag in Berlin eine Art Säule errichtet, angeblich aus Bohrkernen mit Asche und Knochenresten von Opfern des Holocaust. Motivation der Aktion sei die Tatsache, dass mehr als 70 Jahre nach den Massenmorden der Nationalsozialisten die Überreste der Opfer noch immer verstreut herumlägen. In den vergangenen 2 Jahren habe das Zentrum im Umkreis früherer Vernichtungslager und Erschießungsplätze in Deutschland, Polen und der Ukraine mehr als 200 Bodenproben genommen. In etwa 2 Dritteln der Proben hätten sich menschliche Überreste gefunden. Das Zentrum versteht die Plastik als Widerstandssäule, die daran erinnern soll, dass an dem Ort, an dem sie steht, mit dem Ermächtigungsgesetz den Nationalsozialisten die Macht übergeben wurde, mit Zustimmung der bürgerlichen Parteien und allein gegen die Stimmen der SPD. Heute gäbe es, so das Zentrum für politische Schönheit, Kreise in der CDU, die eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD befürworteten.
Das war Kultur heute. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Henning Hubert. In den Informationen am Abend gleich ein Thema. Die SPD-Mitgliederbefragung, sie sorgt für Unruhe in der GroKo.